Okay, wir haben gerade vor der Aufnahme ganz lange über Essen gesprochen. Mm. Was ist denn so das leckerste Essen, das ihr je in einem Film gesehen habt oder in einer Serie?
Oh, das ist schwierig.
Die Hähnchenschenkel von Vicky und die starken Männer. Früher als Kind zumindest. Ja. Danach wurde ich natürlich Veggie und habe das dann abgelehnt. Da die sehen immer noch lecker aus. Sonst wahrscheinlich Studio Ghibli.
Immer so Vogue, Xenia.
Ja, so kennt ihr mich.
Zum Glück hast du nicht
sage Nein oder? Zu Fleisch.
Die Hähnchenschenkel aus Eraserhead, das ist was anderes.
Oh ja,
ja. Ja. Oder hier die Zitronenkuchen aus Game of Thrones.
Klar, Sansa's Favorite. Allgemein, wenn George R. R. Martin über Essen schreibt, ist es immer herrlich. Ich finde, niemand malt Essen besser als Hayao Miyazaki.
Das stimmt.
In den Filmen. Ich krieg ständig Hunger.
Ja.
Also wenn ich diese Ramen sehe,
auch das, diese Torten und Küchlein von Kikis Kleiner Delivery Service sind auch ganz toll.
Manchmal muss ich es gar nicht sehen. Ich habe einfach nicht der Party gesehen. Ich so ganz klischeehaft so Bock auf Spaghetti, wenn die da stehen, einen riesen Topf.
Oh ja.
Jetzt zeige ich dir, wie man für 15 Mann Spaghetti macht.
Oh, ich dachte, so einen Tierkopf hast du jetzt Bock.
Ja, boah, jetzt ein Pferdeschädel.
Mm, ja.
Habt ihr mal das große Fressen gesehen?
Ja, aber ist auch schon was her. Und dann
Herrlicher Film. Ich mag den so sehr. Aber das ist auch wirklich, das ist ein Film aus den, ich glaube, 70ern, wenn ich mich nicht irre, in dem es auch wirklich nur, in dem sich ein paar Freunde im Sommer treffen, um sich tot zu fressen. Und die fressen und fressen und fressen. Der Film heißt Das große Fressen. Die Macher des Films wurden bei der Premiere mit Steinen aus dem Kino verjagt. Da wurde mit Steinen nach denen geworfen. Das ist so die, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist zumindest die Legende. Es ist ein legendärer Film.
Können wir das mal so reenacten? So als Firmen-Event?
Das ist, also wirklich, das ist ein Film, ich finde das so spektakulär. Die fangen da an zu fressen und hören einfach nicht mehr auf. Und es wird gefressen und gefressen, weil das Essen darin sieht aber teilweise auch sehr köstlich aus, muss man sagen.
Das stimmt, ja. Relatable sowieso, die Idee. Ja. Ich finde auch, man sollte eigentlich mal normalisieren, dass man so normale Ideen, die man sowieso im Alltag machen wollen würde, so einfach als Kurzfilm dann einreicht.
Zum Beispiel?
Das große Fressen, das große Schlafen.
Das große Kacken.
Das große Schlafen. Ja. Das hat doch Dings gemacht.
Das große Schlafen.
Andy Warhol,
ja.
Hat doch seinen Freund
gefilmt. Man Sleeping, Stunden nur schlafen.
Der hat seinen Freund gefilmt.
Stimmt, habe ich auch mal von gehört.
Ja. Oder Liebhaber oder was auch immer, während er geschlafen hat. Und das ist der Film.
Ja.
Also Edward, wie er Bella einfach beobachtet.
Genau.
Creepy.
Ja. Ja, das sind die Themen unseres Podcasts.
Haben wir alles wieder durchgenommen am Anfang. Aber wir nehmen in diesem Podcast The Last of Us durch. Die zweite Staffel.
So richtig.
Und danach reden wir auch noch über die Filmstarts von dieser Woche. Unter anderem gibt es einen neuen Wes, einen neuen Karate Kid und einen neuen Killer Clown. Und all das kommt nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ich glaube, wir haben hier alle relativ unterschiedliche Stände, was The Last of Us Gesamtwerk angeht.
Ist das so?
Ich glaube schon.
Inwiefern?
So vom Spielen und vom Schauen her und sowas. Also ich gebe kurz meinen Stand durch. Ich habe Teil 1 gespielt und jetzt Staffel 1 und 2 geguckt. Also Staffel 1, als sie rausgekommen ist, und jetzt Staffel 2 beendet.
Ach was, du hast The Last of Us Part 2 nie gespielt?
Ich hab's nie gespielt, tatsächlich.
Spannend. Ja. Okay, dann haben wir wirklich unterschiedliche Stände. Ich habe The Last of Us 1 einmal, ich habe The Last of Us zweimal gespielt und The Last of Us Part 2 einmal gespielt. Mhm. Aber als es rauskam, ich habe extrem Lust, die Spiele noch mal nachzuholen, muss ich dazu sagen. Und habe jetzt auch beide Staffeln gesehen. Allerdings haben wir da auch einen unterschiedlichen Stand. Ich habe The Last of Us Part 2, weil wir Screener bekommen haben, in einem Rutsch geguckt. Mhm. Ihr wahrscheinlich nicht. Ihr wahrscheinlich so Woche für Woche.
Mhm.
Nee, ich habe es in drei Teilen geguckt. Ich habe die erste Folge geguckt, dann habe ich mir Zeit gelassen, dann habe ich bis Folge 6 geguckt und jetzt gestern noch die letzte.
Schön. Ah,
ich habe immer jede Woche wie ein Normie mich vor den Fernseher gesetzt und es geschaut, wie das normale Publikum da draußen. Ich habe auch beide Teile gespielt vom Spiel, aber auch erst das habe ich gemacht, als die erste Staffel rausgekommen ist.
Mhm.
Und genau, jetzt habe ich die zweite Staffel auch gesehen.
Ja.
Bin aber nicht von Anfang an in der Videospiel-Community gewesen.
Nein, aber du bist in der Pedro Pascal-Community. Ja. Kann man, glaube ich, sagen.
Ja, seit Tag 1. Waren auch echt turbulente Wochen. Er war in Cannes, er hatte so ein T-Shirt an, wo man so seine Oberarme sieht. Das war toll. Ich habe wirklich großer Minuspunkt. Last of Us Staffel 2, zu wenig Oberarme von Pedro Pascal. Nein, Spaß. Nein, ich bin natürlich in meiner Rolle als Kritikerin sehr objektiv rangegangen.
Kritikerin?
als Armkritikerin bin ich primär sekundär Filmkritikerin und ich finde The Last of Us 2 hatte ja wenig Pedro Pascal. Können wir direkt mal reinstarten?
Also spoilern wir Staffel 2, das ist jetzt die Hauptfrage. Genau. Ich meine, wir reden über diese gesamte Staffel. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht drumherum, auch über die Momente innerhalb der Staffel zu sprechen.
Ja, ich würde auch sagen, sonst wird das hier wieder.
Sonst macht das keinen Sinn.
Gehaltlos. Reden wir um den heißen Brei herum.
Eben.
Ja. Genau.
Denn ich habe auch Fragen. Als jemand, der Teil 2 nicht gespielt hat, ja. Ich habe dein Video gesehen, das du dazu gemacht hast.
Du hast schon geguckt?
Ich habe das gesehen, genau. Ja. Das beantwortet mir nicht alle Fragen.
Okay.
Deswegen werde ich da gleich nochmal ein bisschen nachbohren.
Ja, gerne.
An ein, zwei Stellen.
Bin sehr gespannt. Ja. Und jetzt auch ein bisschen am Schwitzen.
Nein, wollen wir denn direkt?
Ich habe auch Jonas gefragt, Aber ich würde sagen, starten wir jetzt in den Spoiler-Part rein direkt? Oder wollen wir kurz für alle Leute, die bis jetzt hören wollen, noch kurz ein Fazit ziehen?
Ja, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
Ja. Okay.
Erstmal allgemein sprechen, ohne zu spoilern. Willst du anfangen, Alper? Weil ich habe das Gefühl, du warst ja positiv.
Ja, ich muss dazu sagen, als ich das durchgeguckt habe, war ich schon sehr an den Bildschirm gefesselt und habe jede Folge genossen. Ich habe das ja auch damals schon, als die erste Folge kam, bereits im Podcast ausgeführt. So, ich fand die Staffel sehr gut. Sie hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich habe Probleme mit bestimmten Dingen, allen voran der Figur Ellie. Je mehr ich mich jetzt auch rückblickend mit der Staffel auseinandergesetzt habe, hat sich das allerdings noch ein bisschen verfestigt und mein Gesamtfazit nach unten korrigiert. Tatsächlich bin ich nicht mehr so euphorisch, was diese Staffel angeht. Sehe das Ganze ein bisschen kritischer. So war es allerdings auch beim Spiel, nur habe ich das Spiel irgendwie noch viel mehr genießen können. Mhm. Auch wenn ich im Spiel schon so ein paar narrative Schwächen für mich ausgemacht habe, die teilweise hier in Staffel 2 korrigiert wurden und teilweise aber auch nicht. Also für alle, die komplett lost sind, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. The Last of Us ist halt eine postapokalyptische Story über eine Pilzepidemie in den USA. Die USA ist zusammengebrochen, die gesamte Infrastruktur, und es geht um den abgehärteten Vater Joel, der seine Tochter verliert, aber die junge Ellie kennenlernt, die gegen diese Pilzerkrankung immun zu sein scheint. Und es ist im Prinzip in Anführungsstrichen eine Zombie-Story. Come on, es ist eine Art von Zombie.
Ja. Kann man übergreifend sagen.
Halt nicht untot, aber trotzdem.
Es geht um irgendwelche zweibeinigen Brainless-Dinger, die dich angreifen wollen.
Genau.
Männer. Spaß.
Wow.
Nein. Tut mir leid. Sorry. Tut mir leid.
Wow.
Ich fand's sehr witzig. Okay.
Sonst können wir es auch rausschneiden.
Nein, das ist gut. Okay. Ich fand's sehr witzig.
Okay, gut, ich überleg nochmal.
Pilzbämmer.
Genau, aber die jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
Tut mir leid.
Es ist eine sehr ergreifende Geschichte und die Spiele sind halt legendär, weil sie narrativ einfach so vieles. Also es gibt wirklich, ich kenne kaum eine Videospielreihe. Ich hasse das, wenn man sagt, oh, The Last of Us ist jetzt das erste Spiel, das sehr auf seine Story setzt und so weiter, was halt hanebüchner Unsinn ist.
Rain war, glaube ich, sogar vorher und sowas. Also diese ganzen harten Story-Dinger.
Geht zu Final Fantasy VI in die Geschichte. Also das ist so, es ist nicht neu. Aber trotzdem kann man sagen, so storytechnisch ist es eine der besten Spielereien, die es so gibt da draußen. Die ist nun mal legendär und ich finde sie auch wahnsinnig berührend. Und ja, Craig Mazin, der Schöpfer von Serien wie Tschernobyl, hat sich dem angenommen, zusammen mit dem Schöpfer der Spielereihe, Neil Druckmann, und hat das in Serienform umgesetzt. Pedro Pascal und Bella Ramsey spielen die Hauptrollen, womit schon viele so ihre Probleme haben. Genau, und Staffel 1 hatte, glaube ich, nur 5 Folgen, wenn ich mich richtig. Nee, Quatsch, 10 Folgen waren das, ne?
Ich glaube 10 oder 9, auf jeden Fall mehr jetzt als in der zweiten Staffel.
Stimmt, 10 Folgen. Folge 5 nur war sehr besonders, meine ich mich zu erinnern.
Ja, ich gucke nochmal gerade nach.
Genau, und Staffel 2 hat nur 7 Folgen, was ich auch ein bisschen schade finde. Die zweite Staffel kommt aktuell nicht so gut weg. Sie wird viel kritisiert und die allgemeinen Bewertungen sind relativ niedrig, wobei man auch da sagen muss, es ist einfach bei beiden Staffeln sehr viel auch Review-Bombing. Allgemein hat Staffel 2 eine ich will in diesen Morast nicht hinab, weil Lenny hat ein ganzes Video dazu gemacht.
Mhm.
Genau, aber dementsprechend, also ich bin total gehypt auf Staffel 3 und hab Bock, das zu sehen. Habe aber auch wirklich starke Probleme mit Staffel 2. Wie ist es bei euch? Sorry, jetzt ging das sehr lang.
Nein, alles gut. Ich finde, du hast eine gute Einleitung gegeben. Willst du, ich kann auch, also ich steige einfach mal direkt auf ein. Ich will mich immer so zurückhalten, ja. Aber dann denke ich mir so, nein, wir wollen ja jetzt drüber reden. Ich war leider auch enttäuscht von der zweiten Staffel. Also ich kann auch noch mal kurz erzählen, ich war ja sehr großer Fan von der ersten Staffel. Ich hatte das Gefühl, also ich habe die erste Staffel zeitgleich sozusagen mit dem Spiel geschaut und deswegen hatte ich da eine sehr unique Erfahrung, hatte ich das Gefühl, weil ich dann teilweise so die Handlung vom Spiel 1:1 in der Serie übertragen war und ich dann teilweise gelangweilt wäre zu viel, aber zumindest hat sich das sehr so abgeglichen und dann war ich teilweise so wirklich überzeugt davon, dass die Serie eine gute Adaption ist, aber für mich war herausragend in der ersten Staffel diese Zusatz-Storylines, unter anderem mit Frank und Bill, aber auch mit den beiden Brüdern, genau, die viel mehr Platz bekommen haben in der Serie und die Verbindung zwischen Joel und Ellie wurde auch nochmal vertieft. Und das war für mich die große Stärke. Und ich finde, das hat mir in der zweiten Staffel ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch gleich nochmal drüber reden, was ihr davon haltet. Ich finde, dass auch einige Änderungen gut funktioniert haben, im Gegensatz zum Spiel. Aber es geht bei mir vor allem um diesen, teilweise um so Figurentausch-Sachen, die dann passiert sind bei so einem sehr, sehr wichtigen Event, was ein emotionaler Höhepunkt sein sollte in der zweiten Staffel und für mich nicht ganz an meine Erwartungen rangereicht hat, der Moment in der Serie. Und ich finde, das hat sich dann durch die ganze Staffel bei mir gezogen, dass irgendwann in der Mitte war es auch immer so eine ähnliche Dramaturgie. Ich hatte das Gefühl, man wollte diese Kritik irgendwie ausmerzen aus der ersten Staffel, dass zu wenig Action da ist. Und dann
zu wenig Infizierte.
Zu wenig Infizierte. Und dann gab es immer wieder dasselbe emotionales Gespräch. Action, dann kurze Sorge um Tod und Verlust und dann am Ende ist doch wieder alles gut. Und ich finde, das waren so 2 bis 3 Folgen, die für mich so eine dünne, so dünne Handlung hatten und gar nicht so richtig viel dabei geholfen haben, dass der Plot vorangeht, dass ich am Ende wirklich so unbefriedigt war. Und dann das Finale mit diesem Cliffhanger, da bin ich dann, also habe ich den Fernseher ausgemacht und dachte mir so, jetzt soll ich 2 Jahre warten.
Das ist ja das Schlimmste.
Wissen, was natürlich noch passiert, wenn ich das Spiel gespielt habe. Aber für alle anderen ist das herzlich wenig, wieso man noch einschalten sollte. Das ist jetzt sehr drastisch, aber ja, das ist meine Meinung.
Was?
Wie sieht es hier bei dir aus, Marius?
War es Game of Thrones Staffel 8 damals, die das etabliert haben, dass man 2 Jahre auf eine Staffel wartet? War das die erste Serie, die das so gemacht hat? Also zumindest habe ich das Gefühl, dass seitdem das so ein Ding geworden ist und dass das so die gerade die HBO-Serien, diese prestigeträchtigen Serien, man muss auch sagen, The Last of Us hat einfach einen sehr hohen, was ist das deutsche Wort, so einen sehr hohen Scale, so einen krassen Production Value, also so was so die Atmosphäre, die Sets und diese gesamte Welt angeht. Natürlich braucht das viel Zeit und viel Arbeit in der Produktion, aber es ist schon hart, dass diese Staffel, die eh nur erstmal so medium ankommt, dass man jetzt auch noch 2 Jahre auf Staffel 3 warten muss. Ich glaube, das wird so vieles an, also viel Vorfreude im Keim ersticken lassen und viel vom Hype auch töten.
Eben, und ich sag's, glaube ich, auch, wie ich das jetzt finde, so, ich glaube, das war ein Fehler, das 2 zu teilen. Also ich denke, obwohl das 2. Spiel so viele Zeitsprünge hat und auch wirklich anspruchsvoll ist zu adaptieren, wäre es besser gewesen, das in einer Staffel zu erzählen und diesen Perspektivwechsel, der uns dann jetzt erwarten wird, direkt auf den Anfang folgen zu lassen. Weil ich finde, so hängen wir jetzt so ein bisschen in der Luft. Und die 2. Staffel, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht richtig bewerten, weil es halt keine ganze Geschichte ist und nichts Abgeschlossenes, sondern nur die Hälfte von etwas. So ein bisschen wie bei Squid Game, jetzt bei der neuen Staffel von Squid Game. Ja. Aber ich habe jetzt auch wieder so viel geredet.
Aber Squid Game wurde an einem Stück gedreht und produziert und das kommt jetzt bald. Also das ist nicht so viel Wartezeit, bis die nächste Staffel kommt.
Voll.
Im Gegensatz, also man muss nicht wieder irgendwie 2 Jahre warten darauf.
Ja.
Also dann wäre es vielleicht besser gewesen, dann irgendwie daraus eine 3-jährige Wartezeit zu machen, eine Staffel 2 und Staffel 3 irgendwie am Block zu produzieren oder sowas.
Und wenn man überlegt, dass es nur für 7 Folgen sind und in der ersten Staffel, wir haben jetzt nochmal nachgeguckt, waren es 9.
Dann Folgen
hätte man 10 Folgen eventuell machen können und 1-2 Folgen zusammenfassen und das hätte meiner Meinung nach gut geklappt.
Ja.
Aber ja.
Marius. Ja, also Staffel 1, ich war Fan davon. Also ich mochte das sehr. Ich war da emotional auch sehr mit tief drin und fand auch alles ganz toll anzusehen und Pedro Pascal typisch super. Und jetzt kam Staffel 2 und ich habe so ein bisschen Ermüdung gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Direkt am Anfang schon?
So ein bisschen. muss ich sagen, wo du eben Game of Thrones gesagt hast, ich war da so ein bisschen an, gerade so an Staffel 1, also an so Szenen an den Norden erinnert, so, ach ja, und rote Schlurfen durch den Schnee. Also so von wegen von den Visuals so ein bisschen war ich so ein bisschen ermüdet. Also es war gar nicht so, weil ich sagen würde, okay, krass, cool, das nimmt mich jetzt irgendwie visuell mit. Ich komme halt jetzt gerade von der Woche vorher von Endor, wo es so viel anderes Krasses war.
Da ist die Messlatte halt sehr, sehr, sehr hoch.
Da muss man natürlich ein bisschen abziehen. Das ist natürlich ein bisschen unfair vielleicht, weil Endor halt so viel Neues reingebracht hat für ein Franchise, finde ich, und was anderes besser gemacht hat, wenn das hier ja, also Leute laufen durch den Schnee und es kommen halt, ich sag jetzt auch Zombies, einfach mal Infizierte und diese Horden und ich war so, okay, The Walking Dead gibt es, es gibt das Ähnliche in Game of Thrones. Es hat diesen HBO-Vibe gehabt, so von der Produktion, ist zwar hoch, aber irgendwie auch so, boah, was Neues hätte mich, glaube ich, eher interessiert. Da fand ich dann die Szenen in Seattle später schon cooler, vor allem wenn es immer so krass regnet, gibt es echt ein paar wunderschöne Szenen. Aber am Anfang hatte ich so einen kleinen Downer deswegen. Dann wusste ich natürlich nicht, was mich erwartet. Also ich habe versucht in den letzten Jahren diesen Spoiler herumzuschiffern. Also ich wusste, also man konnte sich irgendwie denken, weil so, oh, das ist so krass. Ja, was kann denn schon groß passieren? Das muss ja das eine oder das andere passieren.
In welcher Produktion überleben Fans?
Ja. Sind wir mal ehrlich. Das kam dann und es hat mich tatsächlich emotional weniger gepackt, als ich das dachte. Das hat dann besagte Folge 6 aber wieder rausgerissen. Und da ich weiß, dass das eigentlich erst am Ende vom Spiel passiert, dass das umgesetzt worden ist, war das schon so, okay, interessant. Und nach diesem Ereignis, das war ja dann Folge 2.
Komm, wir sind noch im spoilerfreien Teil.
Noch im spoilerfreien Teil. Also danach, da war ich halt so ein bisschen, da war so ein bisschen die Luft raus. Weil ich dachte, okay, jetzt kann man ja nur noch mit den und den Stilmitteln arbeiten, um an die Geschichte weiterzuhören, die besagten Zeitsprünge. Und dann so, oh, worum geht's denn jetzt? Worum wird's denn gehen? Weil ich wusste es ja nicht. Und es war dann doch ganz interessant, aber insgesamt hat es mich tatsächlich nicht so abgeholt wie Staffel 1. Und ja, ich fühle mich auch vom Ende, ohne es zu spoilern jetzt, so ein bisschen in der Luft hängen gelassen. Und zwei Jahre warten ist, oh Gott, und dann, oh nee, aber ich habe halt keinen großen Drang, einen Rewatch zu machen. Damals bei Game of Thrones, wenn eine neue Staffel kam, immer alles nochmal geguckt.
Ja.
Habe ich mir die Zeit genommen. Jetzt denke ich so, oh nee.
Nee.
Ich habe nicht so, Lust, habe nicht keine Zeit.
Meine Kritik im Spiel ist, okay, komm, gehen wir mal jetzt in den Spoiler-Teil rein. Wir haben jetzt alle unsere Meinung gesagt. Also in dem Spiel ist es im Prinzip so, das kann man jetzt auch nicht so einfach sagen, wie ich es jetzt tun werde, aber im Prinzip spielst du die Hälfte des Spiels als Ellie und die andere Hälfte als Abby. Und spätestens so in der Mitte gibt es irgendwann den Twist, dass du halt irgendwann in die Perspektive von Abby gehst und dann die gesamte Handlung und auch dieselbe Zeit, die du vorher mit Ellie gespielt hast, das einmal aus der Perspektive von Abby spielst. Okay. Sozusagen die Spirale der Gewalt so von beiden Seiten der Medaille mal zu betrachten und halt auch zu zeigen und das wirklich fühlen zu lassen, was das für die einzelnen Menschen in der Situation bedeutet und dass halt jeder so seine eigene Motivation hat und seine eigenen Beweggründe. Die Sache ist aber bei dem Spiel, und das ist ein ganz großer Kritikpunkt, den ich persönlich immer ans Spiel hatte, war, dass der Teil mit Abby sich zieht wie Kaugummi, weil ich die Intention von Neil Druckmann und seiner Co-Autorin, deren Namen ich gerade vergessen habe, das schaue ich gleich nach, das war mir so von Anfang an klar, das war so ein ständiges, ich check, was ihr mir sagen wollt, ich verstehe es, ich fühl's, bin komplett drin, dieser Teil, der zieht sich und 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 deswegen ist auch so ein bisschen mit dem Wissen, ich hoffe, sie setzen das anders um in Staffel 3. Weil ich dann nicht so, also ich werde Staffel 3 natürlich gucken, aber ich bin da auch gar nicht so heiß drauf, jetzt in Abbys Perspektive zu gehen.
Ich finde, dass dieses Problem, darunter leidet auch die Serie, weil ich finde schon, dass man von Anfang an in der Serie jetzt auch noch mal viel mehr, weil man ja direkt auch den Grund von Abby erfährt und das nicht mysteriös gelassen wird, wie das mehr im Spiel so ist, dass man natürlich von Anfang an auch Sympathie so ein bisschen hat für sie. Also so egal, wie viel man Joel liebt oder Pedro Pascal auf einer Metaebene, kann man ja ihre Situation nachvollziehen. Und ich finde, das macht die Serie ja noch mal viel expliziter. Und ich finde, dann läuft das Gefahr, jetzt in der dritten Staffel dann so ein bisschen dieses erhobene Zeigefingermäßige zu haben. Also, dass man sagt, ah ja, jetzt zeigen wir euch noch mal die andere Seite, obwohl von Anfang an jetzt niemand gesagt hat, ja, die Abby, was ist die denn für ein Arschloch? So, sie hat ja von Anfang an einfach diesen Antrieb. Und ich finde, ich habe am Ende mich auch so erwischt, obwohl ich da am Anfang sogar kein Kritiker von war, mich dann am Ende mir das zu wünschen, dass man Abbys Motive nicht doch offen lässt und auch in der Serie offen gelassen hätte, weil dann hätte das mir noch mal mehr Impuls, vielleicht noch mal mehr so Antrieb gegeben auch, die dritte Staffel zu gucken.
Definitiv. Ja. Also ich fand auch so, man hat halt darin gemerkt, als sie halt ihren Talk gemacht hat, so von wegen, ne, das ist mein Vater gewesen, du hast mir ins Gesicht geschossen, pipapup. Und dann kommt also Ellie und wird sich auch rechnen, so, ja, also das ist so, diese, wie du schon gesagt hast, die Spirale der Gewalt so in your face. Und so, yep, jeder ist auf Rache aus und wir werden es immer weiterführen können, wir werden es auch immer weiter zurückführen können eigentlich. Weil ihr wolltet sie deswegen umbringen, pipapup. Und das ist so ein bisschen, war mir ein bisschen zu plump, glaube ich. Und ich glaube, wenn tatsächlich diese Background-Story so ein bisschen offen gelassen geworden wäre, ich glaube, das wäre interessanter gewesen. Hat mich auch wieder ein bisschen an The Walking Dead natürlich erinnert, weil es ja so ein Negan-Moment so ein bisschen kommt dahin und tötet ihn ja quasi nicht nur einfach so, sondern nimmt halt so einen Golfschläger und so ist ja einfach Folter mit qualvollem Tod dahinter. Also die Baseball-Szene. Baseballschläger-Szene.
Lucille.
Lucille, also eine der kontroversesten TV-Serien-Szenen, glaube ich, ever. Hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Und ich glaube, so ohne diese ganze Erklärung, ich glaube, dann wäre es auch für mich interessanter gewesen, weil so eher, wie gesagt, dieses immer hin und her drehen zwischen, jetzt wollen wir alle Rache, so, das macht es für mich nicht so interessant. Also so dieses.
Ja,
schon zu wissen, weil jeder könnte sich weiter rechnen. Das ist so. Das
wurde ja auch schon häufig gemacht und abgefilmt, so, ne? Diese Rache, die man dann verfolgt. Also so nach dem Motto, so Auge um Auge und die ganze Welt wird blind. Mhm. Das ist ja die Botschaft des Spiels oder beziehungsweise jetzt auch der zweiten Staffel. Und ich finde, auch wenn wir jetzt über Joels Tod reden, das ist auch die Szene, wo bei mir am Anfang schon so ein bisschen so ein Kloß im Hals kam. Also auch, weil die sehr traurig war, dass er tot ist. Gleichzeitig fand ich diese Szene so unfassbar underwhelming und ich habe danach mich gefragt, was es war. Vielleicht waren es meine hohen Erwartungen vom Spiel, dass ich erwartet hätte, ich bin da emotional danach zerstört. Und ich glaube, es ist wirklich auch, dass sie in dieser Folge das mit diesem Angriff von Jackson dazwischen geschnitten haben. Mhm. Und dass es nicht diesen Alleinmerkmal oder so Alleinstellungswert, was das
ist. Also, dass es nicht alleinstehend war.
Nicht alleinstehend war diese Szene und für mich nicht dieses emotionale so Kammerspiel, was ich gehofft habe und was ich auch kenne von der ersten Staffel, sondern dass das überschattet wurde mit diesen Actionsequenzen, wo ich auch, ich beglückwünsche die an anderer Stelle, aber nicht in einer Folge, wo es darum gehen sollte, dass wir den emotionalen Ankerpunkt der Story Joel verlieren. Also die Figur, die uns von Anfang an begleitet hat. Und das ist so eine krasse Sache. Ja, und das damit stand und steht und fällt ja auch die ganze Staffel und auch Ellies Rachegelüste. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, es hat nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft, wie emotional es eigentlich hätte sein können.
Ich find's lustig, weil ich habe die Serie mit meiner Freundin geguckt, die halt auch das Spiel nie gespielt hat. Und die war von dieser Folge und dem Moment von Joels Tod komplett, sie war komplett hinüber. Also es hat sie richtig, richtig fertig gemacht und auch sehr getroffen. Deswegen finde ich das lustig, dass es bei euch so anders war.
Mhm. Ich wusste ungefähr, dass das passiert.
Also, ja.
Konnte man sich halt irgendwie, wenn man so ein bisschen drin war, herleiten.
Ich finde diese Szene halt in der Serie plausibler als im Spiel. Im Spiel gehen Tommy und Joel dahin und nennen ihre Namen und verraten quasi alles und wirken halt so wie die letzten Deppen. Und das war immer ein Kritikpunkt, dem ich dem Spiel gegenüber hatte. Aber trotzdem hat es mich halt irgendwie diese Geschichte und das Pacing und die Musik natürlich, diese fantastische Welt allgemein, das gesamte Worldbuilding und auch einfach, wie meisterhaft dieses Spiel stellenweise gemacht ist. Gerade so, was so das, was man alles entdecken kann und so weiter innerhalb dieser Welt und die vielen kleinen Geschichten, die da so drinstecken, bin ich trotzdem eigentlich ein großer Fan von The Last of Us Part II. Mhm. Auch wenn ich finde, dass bestimmte Kritik an dem Spiel ihre Berechtigung hat. Und ich glaube auch, sie haben in dieser Staffel sehr oft und sehr viel auf diese Kritik auch gehört und das versucht, anders umzusetzen. Das ist für mich so sehr offensichtlich. Und nichtsdestotrotz sitze ich hier und denke mir so, mein größtes Problem ist wirklich die Figur Ellie. Noch so viel mehr. Weil ich finde, dass das auch innerhalb der Serienlogik, also es gibt natürlich auch die Kritik jetzt meiner Kritik gegenüber, dass man das nicht immer mit dem Spiel vergleichen sollte. Es ist eine Adaption, die an und für sich steht, die man so in sich selbst geschlossen betrachtet und das nicht immer ständig mit dem Spiel vergleichen oder dem Original. Es gibt ja Leute, die wirklich sagen, oh, Bella Ramsey sieht nicht aus wie Ellie, deswegen finde ich diese Serie scheiße. Oder Joel, Pedro Pascal sieht doch gar nicht aus wie Joel. Das ist doch völlig wurscht.
Ja, das kann ich auch gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen.
Ja, was da im Internet abgeht, ist sowieso die absolute.
Das ist sowieso so. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man das auch nicht immer so sagen kann, dass auch so ein Werk, wenn es adaptiert, dass es das trotzdem irgendwo in diesem Diskurs das Originalwerk immer auch mitschweben muss. Ich finde, das ist so, das ist einfach, das muss man individuell von Film und Film einfach zu oder von Serie zu Serie unterscheiden. Aber ich finde halt trotzdem auch Ellie innerhalb dieser Serie so wahnsinnig frustrierend als Figur. Und
wieso?
Ich hatte zum Beispiel, ich kann es dir ganz offen sagen, ich habe nach diesem 5-jährigen Zeitsprung von der 14 zu der 19-jährigen, und das hat nichts mit dem Visuellen zu tun, sondern ich konnte einfach, für mich hat sich diese Figur Ellie in keiner Weise innerhalb dieser 5 Jahre irgendwie weiterentwickelt. Ich hatte eher sogar das Gefühl, dass die 14-jährige Ellie noch viel geerdeter und klüger ist als die ältere Ellie. Und das hat mich extrem geärgert, wie sie dieser Gag mit dem Triangulieren zum Beispiel oder dass sie nach Seattle reisen will, ohne die richtigen Sachen einzupacken. Wenn sich so ein Rätsel ergibt, sie will in Gebäude reinrennen, so ganz kopflos. Oder wenn sich irgendwelche Rätsel ergeben, dann stellt die sich so wahnsinnig doof an. Und mich ärgert das aus zwei Perspektiven. Einmal, so selbst wenn ich das Spiel niemals gespielt hätte, fände ich diese Figur frustrierend. Aber auch gerade im Vergleich zum Spiel, da ist Ellie so determiniert, so kühl und teilweise auch verroht und abgehärtet, aber auch nicht dumm. Also die ist wahnsinnig clever in so vielen Momenten und sie schmiedet erstmal einen Plan, bevor sie irgendwo reinrennt und macht nichts so kopflos. Und deswegen konnte ich mich auch so, habe ich mich so gerne mit ihr identifiziert. Und mit dieser Serien-Ellie war das halt oft nicht der Fall.
Ja, das kann ich ein bisschen, das sehe ich ein bisschen. Also ich finde sie so Spiel-Ellie ist halt so eine Macherin. Und die Serien-Ellie ist so ein bisschen mehr so ein kopfloser Teenie. Und ich finde aber, ich kann mit beiden sympathisieren. Und ich habe auch eher diese Entscheidung akzeptiert, dass die Serie einfach da einen anderen Weg geht. Aber ja, ich kann es auch nachvollziehen.
Weil Dina muss dann halt auch so viel auffangen, ne? Also sie wird so als das Hirn der Operation dann halt dahingestellt und die muss halt das alles auffangen. Und ich finde, darunter leidet dann auch so ein bisschen die Figur Dina, was mir leid tut. Ich meine, Dina ist eine sehr, 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 sehr sympathische Figur in der Serie, finde ich.
Finde ich auch.
Aber was halt auch vieles liegt daran, weil sie halt dann diese weirden Schwächen von Ellie dann so auffangen muss. Gerade so dieses Kopflose und stellenweise auch sogar doofe.
Ich fand auch einige Sachen, wo sie einfach nur so Glück hat, was irgendwie gar nicht so passt in so eine harte Welt, wo man überleben muss. Also gerade wenn sie nach Seattle kommt und dann registriert, oh, ich muss halt zu diesem Vergnügungs-, zu diesem Aquarium da. Und es ist einfach ein riesiger Sturm.
Diese Szene
und sie klettert einfach in ein Motorboot und Halleluja, zum Glück ist da Benzin drin, aber wie viel ist da drin? Und es ist ein Riesensturm und ich glaube nicht, dass sie schon mal vorher irgendwie groß Boot gefahren ist. Und ich würde uns behaupten, dass wir alle da kentern würden nach 20 Metern.
Ja.
Und dann hat sie einfach dieses Glück und dann fand ich diese Szene auch ein bisschen komisch, dass sie kentert mit dem Boot. Das Boot kommt heile an der gleichen Stelle, wo sie auch ankommt, auf dieser Insel mit diesen Verrückten. Und dann diese Szene ist auch nur so ganz kurz und dann ist sie auch wieder vorbei. Und ich fand, das hat mich auch ein bisschen rausgerissen. So, die wollen die unbedingt irgendwie etablieren. Es war auch dieses typische Protagonistinnen-Ding, also dieser Schutzpanzer, ne? Also Plot-Armor. So von wegen, oh, unser Dorf wird angegriffen. Ja, lass die einfach.
Im Spiel rennst du da durch, ne? Im Spiel erlebst du das alles aus nächster Nähe.
Es ist, glaube ich, auch viel cooler. Also, es hat halt manchmal auch so Spielelemente drin, fand ich. Ich finde, diese Szenen hätten sie rauslassen müssen, weil die waren bereits etabliert und man hätte die vielleicht später, vielleicht dann in Staffel 3 etwas krasser machen können. Aber das war einfach für mich so, und dass sie halt dann das Boot wieder hat und einfach dann, das war so eine Zwischenstation auf ihrem Weg, um Abby zu finden. Das fand ich so ein bisschen so.
Das war halt sehr konstruiert.
Und dieser Plot-Arm und dieses Glück, so von wie, ah, hier mein Boot. Oh, ist auch gar nicht kaputt gegangen. Und jetzt fahre ich weiter und es funktioniert jetzt auf einmal. Aber gleichzeitig hat es einer der schönsten Shots, wenn sie halt fährt und du siehst so diesen Gewitter und so die Skyline von Seattle so im Schatten. So.
Das, ja, das war alles richtig
mega
aus.
Atmosphärisch war das schon mega.
Was das World- Einschub war komisch.
Ja, bitte? Ja. Was ja. Das Worldbuilding, die Atmosphäre und die Sets und so weiter, diese gesamte visuelle Wucht der Serie angeht, die hat mich halt komplett drangehalten. Und die, ja,
definitiv wobei. Bei mir auch. Also ich finde auch, das Visuelle, da kann man gar nicht meckern. Und das ist auch weiterhin auf einem sehr guten Level, niveaumäßig.
Ich möchte eine Sache bemerken. Und zwar ist mir das, ich glaube, das liegt daran, zur ersten Staffel gab es ja, hatten wir ja schon ein paar Folgen, die noch nicht fertig waren, bekommen. Mhm. Wo man gesehen hat, ne, das ist noch Bluescreen und sowas. Mhm. Und dann und ist einfach aufgefallen, wie oft in dieser Serie Leute vor irgendwelchen Öffnungen stehen und rausgucken und dahinter ist dann halt die CGI-Welt. Sie stehen an Geländern und gucken irgendwo hin und du weißt, und es fühlt sich so, ich habe direkt so gesagt, ah ja, das ist dann jetzt so.
Lustig, ich hatte das gar nicht.
Da durchs Fenster und ich hatte immer dieses Ding, ah ja, ich habe sie halt im Studio irgendwie so automatisch gesehen. Das ist natürlich so mein Problem, aber für mich war das so ein bisschen so, zu oft stehen Leute an Geländern rum und gucken irgendwo raus.
Ach, aber dafür fand ich das extrem gelungen.
Ja, ja, ist es mir nur, das waren nur so ein paar, an ein paar Stellen, sonst waren ein paar Visuals fand ich echt, so gerade Seattle fand ich toll.
Ja.
So die Stadt Jackson fand ich so halt so, ja, war jetzt cool, aber nicht so spektakulär, aber Seattle war schon cool. Mhm. Auch vor allem, dass es so richtig schüttet, weil zum Beispiel bei The Walking Dead, glaube ich, da hat man sich irgendwann so satt gesehen an diesem ganzen Georgia. Ich glaube, es ist in Georgia, oder, gedreht worden?
In Atlanta.
Atlanta?
Atlanta, ja, glaub, ja, Bundesstaat George.
Ja, genau. Das ist halt immer so gleich. Und hier gab es halt ein bisschen Abwechslung zwischen Schneelandschaften und so ein bisschen bewaldet und Stadt und Regen und Sturm. Das war ganz cool, so von der Atmosphäre.
Ich finde, das ist ja auch eine Trope, aber ich finde, das kriegt mich immer, wenn man so die Landschaft spiegelt, so deinen Gemütszustand wieder. Das ist ja auch ein bisschen bei Ellie dann in der finalen Folge, wenn sie sich so, wenn sie ihrem, wenn sie ihrer Rache sich so hingibt, dann äußert sich das auch im Wetter. Ja. Aber ich finde auch, ich will nur mal kurz über diesen Einschub reden, weil er mich richtig aufgeregt hat, weil ich finde, das war so Rhaenyra reist nach King's Landing Level. Also wie sie da einfach hingeht. Es hat nicht wirklich, wirklich so einen Sinn, außer dass man nochmal die Scars sieht und irgendwie weiß, dass da gerade dieser Konflikt vonstatten geht. Und Ellie fährt dann einfach weiter, so unbeschadet. Ja. Und im Spiel, ich weiß nicht, ob ich mich da richtig dran erinnere, aber das ist doch eigentlich Abby und nicht Ellie, oder nicht? Die dazu auf die Scars trifft. Und ich glaube, das wurde doch in der Serie.
Es war doch Ellie, oder?
Ich glaube, es war Abby, weil ich wollte das eigentlich auch nochmal nachgucken, das habe ich jetzt leider vergessen. Trotzdem, aber unabhängig davon, würde meine Kritik darauf fußen, dass es sehr, sehr random wirkt in dem Moment und auch so sich so zu, das war so zu kurz, es wirkte wie so ein Abfertigen, um nochmal diesen Schauplatz nochmal mit zu integrieren, so in ihr Vorhaben. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, dass das so ein Beispiel ist für so Szenen, wo ich gemerkt habe, das ist auch einfach, wie gesagt, anspruchsvoll, dieses Grundmaterial mit den vielen Zeitsprüngen und sowas zu adaptieren. Aber das war für mich nicht eine geglückte Änderung.
Ja, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, du hast recht gesehen, ja. Es war Abby, nicht Ellie. Ja. Ich habe das eben, glaube ich, auch falsch gesagt. Aber ja, ich dachte, hatte irgendwie im Kopf, dass es Ellie war, die da durchrennt. Aber
und ich meine, mit diesem Fakt im Hintergrund ist es ja auch so random, das dann in die zweite Staffel zu packen unbedingt. Wobei man das dann in der dritten sinnvoller einarbeiten könnte in erzählende Geschichte.
Es werden halt viele neue Parteien reingeworfen in dieser Staffel einfach, wo man erstmal auch verstehen muss, wie gehören die zusammen und wie sind die Zusammenhänge. Mhm. Weil, es gibt jetzt diese soldatenartige Gruppe, dann gibt es da wieder einen Verräter, genau, die Wolves, dann gibt es eigentlich wieder einen Verräter davon und dann sind die am Ende wieder eine militärische Organisation, dann gibt es die religiösen Fanatiker, dann gibt es die normalen Leute und dann gibt es, die dürfen aber dann so die Truppe um Abby darf einfach frei rumlaufen, also unabhängig von ihrer Truppe. Also da muss man schon erstmal viel ein bisschen hintersteigen. Wie sind denn überhaupt hier, wer ist wo und wie groß und wer hat mit wem Ärger und weshalb?
Ich finde aber, das gelingt der Staffel ganz gut, das
zu etablieren. Ja, ganz gut, aber ich glaube, also viel zu verarbeiten, so von wegen, okay, der, das. Ich glaube, wenn man es jetzt wochenweise guckt, glaube ich, wird es so ein bisschen schwieriger. Ich habe die ja relativ am Stück geguckt.
Aber dafür sind die Wolves und die Scars doch sehr verschieden. Also man kann die doch, also gerade in der Szene mit Isaac und dem einen Seraphiten, so heißt ja eigentlich, wird das ja auch relativ klar, wie unterschiedlich die sind. Ich fand das eigentlich ganz gut gelöst.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich finde eher, dass es mir fast sogar zu wenig war, so zu wenig Backstory. Also sie haben ja die Scars oder Seraphiten-Backstory noch mal ein bisschen mehr ausgeschmückt oder die haben zumindest mehr Szenen bekommen als jetzt im Spiel. Aber ich finde trotzdem, es war mir ein bisschen zu wenig, wenn man überlegt, dass eine Serie eher dann auf die erzählerische Ebene dann steigen muss, um uns dann mehr zu überzeugen und auch an Figuren zu binden. Und ich finde gerade Isaac hat mich auch so kalt gelassen in der Serie. Und ich finde, da wurde nicht genügend erzählt, dass ich da so eine Verbindung irgendwie zu den neuen etablierten Figuren aufbauen konnte. Außerhalb von Dina fand ich, war das für mich...
Ich hatte auch ein sehr großes Herz für Jesse.
Ja, Jesse auch.
Aber ich finde es spannend, weil Isaac, man erfährt ja eigentlich in der Serie mehr über ihn als in den Spielen.
Ja.
Und ich fand gerade auch hier Jeffrey Whites Performance halt auch sehr stark und ich mochte Isaac sehr in der Serie.
Irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht war meine Erwartung wirklich zu hoch, weil ich die erste Staffel noch im Hinterkopf hatte. Und ich wusste, was die Serie schaffen kann, innerhalb von einer Folge mir so ein ganzes Leben zu erzählen. Und
Aber dann müssen wir auch kurz über Folge 6 sprechen und die Veranda-Szene. Weil ich meine, das ist das größte Politikum für die Spielefans, weil eigentlich ist das ein sehr, sehr magischer Moment, der im Spiel wirklich, das ist das Letzte, was du siehst. Du erfährst das, Ellie Joel eigentlich verzeihen wollte und sie irgendwie wieder zusammengefunden haben. Und das ist irgendwie so ein wunderschöner Abschluss für die Story des Spiels. Und das wirft das Ganze noch mal in ein neues Licht. Hier haben sie das halt vorgezogen. Und nicht nur das, es fehlt, im Spiel gibt es diesen Flashback, in dem man erfährt, dass Ellie eines Nachts aus Jackson abhaut und nach Salt Lake City reist, in das Krankenhaus. Und dort erfährt sie dort erfährt sie, was Joel eigentlich getan hat. Und es braucht dann Jahre, bis sie das irgendwie verarbeiten kann und dann irgendwann zu dem Schluss kommt. Aber irgendwie muss ich mal darüber hinwegkommen und Joel auch wieder verzeihen. In der Serie gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied. Da passiert das alles innerhalb von einer Minute. Also, dass Joel ihr halt verrät, da haben sie halt auf diesen Flashback verzichtet, Joel verrät ihr, was er getan hat in Salt Lake City. Und dann vergeht wirklich nicht mal eine Minute, ein bisschen wird geweint, und dann vergeht nicht mal eine Minute, bis Bella Ramsey glaubhaft verkörpern muss, dass sie ihm halt sofort das Ganze verarbeitet hat und ihm sofort wieder verzeihen möchte. Und ich finde, das ist auch innerhalb der Serie losgelöst vom Spiel so ein bisschen schwierig. So, das kann man nicht. Also, das ist, deswegen finde ich es auch nicht fair, wenn dann immer Bella Ramsey kritisiert wird, wobei ich auch hin und wieder auch Bella Ramsey kritisieren würde in ihrem Schauspiel, aber hier geht das einfach nicht, weil selbst Neil Druckmann in einem Interview zugegeben hat, dass es vielleicht zu viel verlangt war von einem Schauspieler, einer Schauspielerin, das zu verkörpern, so innerhalb dieser Zeit. Und ich finde das narrativ auch dann nicht so, dass das eine kluge Entscheidung ist.
Ich fand es auch narrativ nicht so schön. Ich finde auch, dass die Serie will ja so ein bisschen sagen, dass Ellie das so gefühlt hat schon, dass sie es so im Gefühl hatte, dass sie diese Theorie hatte und die sich dann in dem Moment irgendwie bestätigt hat. Aber ich fand auch, dass es so ein bisschen die konstruiertere Variante oder es fühlt sich einfach ein bisschen holprig an. Und ich finde auch, dass die sechste Folge, also, ne, don't get me wrong, ich habe auch geweint wie so ein Schlosshund in dieser Folge und sie war auch emotional. Aber ich habe das Gefühl, es wurde hier versucht, so ein bisschen diesen selben krassen Moment zu kreieren wie in Staffel 1 mit Folge 3, was einfach seine Runden gemacht hatte. Und es war ein bisschen wie so ein fades Abbild davon, weil ich finde auch, das alles in eine Folge zu packen, so konzentriert, ich sehe schon, dass das in Staffel 3 dann der Serie noch in den Arsch beißen wird, weil man dann nicht mehr so viel so Stoff hat, wisst ihr?
Das kann sein. Damit
man das noch emotional unterfüttern kann, weil jetzt ist so das ganze Feuer verschossen gefühlt.
Oft wird das Argument genannt, ja, man kann ja nicht Pedro Pascal für Staffel 3 und Staffel 4 dann noch buchen, so für ein paar Cameos oder sowas. Dann dreht's halt vor.
Ja, genau.
Dann schreibt das halt vorher bitte Staffel 3 und Staffel 4 aus, nehmt euch dann eventuell noch ein bisschen mehr Zeit, aber macht das so ein bisschen überlegter. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als gäb's die Story nicht schon eh.
Ja, die Frage ist, was würden sie jetzt noch zeigen wollen? Es war ja so der emotionale Höhepunkt als Rückblende. Und du weißt ja halt nach Folge 2, jetzt können nur noch Rückblenden kommen, denn er wird nicht einfach wieder aufstehen, das wäre ein bisschen weird. Und wenn du halt schon die krasseste Szene eigentlich gezeigt hast, also was möchte noch kommen? Also ich glaube, es wäre, je nachdem, was jetzt passiert, in Staffel 3, ich glaube, es wäre, würde dem nicht gerecht werden. Also irgendwann ist das Kapitel dann auch abgeschlossen. Als jemand, der das zweite Spiel natürlich jetzt nicht gespielt hat, war das Ende schon ein bisschen verwirrend. Also, wenn man genau hinguckt, konnte man schon erkennen, wie es ist. Aber es lässt natürlich offen, wie es wirklich ausgeht. Und ich frage mich halt so, okay, was kommt jetzt danach? Wir machen ja dann wieder einen Schritt zurück und erzählen jetzt erstmal wieder Zeitraum XY aus Abbys Sicht anscheinend. So, und jetzt ja. die Frage, ist das jetzt so ein Jon Snow-Moment? So, oder könnte es tatsächlich sein, dass Ellie ist jetzt einfach Geschichte?
Was heißt, okay, spannend. Was heißt Jon Snow-Moment für dich?
Also, welche Staffel waren das? Fünf, sechs?
Ende.
Oh, Jon Snow ist tot.
Ach so.
Und okay, es gibt Magic, aber gibt es genug Magic, um ja, jemanden wieder aufstehen zu genau. Ja. Okay, wie krass kann es werden? Gleich haben wir keine Magic, aber es ist halt so, du siehst nicht, wie jemand tot umfällt. Die Person ist nach Fernsehen-Movie-Regeln nicht tot.
Ja.
Genau. Aber das ist halt die Frage. Also, mal gucken, wie sie es lösen werden. Es war halt so ein Stand-off und eigentlich ist es klar, aber wer weiß, was noch passiert. Also als Nichtspieler werde ich gerade so ein bisschen im Dunkeln gehalten.
Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, dass das Abby jetzt hingeht und noch andere Dinge erlebt, unabhängig von.
Ja, ja, genau, dass man quasi immer so den Staffelstab so ein bisschen weitergibt und dann so erklärt, ach so, ja, das war jetzt die Ellie-Geschichte und sie war auf Rache aus und jetzt erzählen wir die Geschichte von Abby, die ist auch auf Rache aus, aber jetzt, dann lernt ihr, wie die emotionalen Impacts von beiden jeweils sind und vielleicht lernt ihr daraus, Rache ist doof.
Wenn du auf Rache aus bist, wie war das? Grabe zwei Gräber. Ja. Ja. Aber spannend. Natürlich, als wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man natürlich, worauf das Ganze hinausläuft. Beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass sich die Serie so weit von den Spielen dann entfernen wird, da was komplett Neues zu erzählen.
Denke ich auch nicht. Ja. Die Botschaft muss ja am Ende auch noch stimmen. Ja, ich würde aber dabei bleiben, dass ich finde, dass viele Entscheidungen bezogen auf Tempo und auch so Schlüsselmomente bei mir in der Staffel 2 hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und auch für mich nicht so diese beeindruckende Wirkung hatten, die sie hätten haben können. Und für mich war es auch oft mehr Spektakel und Action, die dann teilweise auch toll inszeniert war. Also diese Verfolgungsjagd auch von Abby.
So geil.
War so Helms-Klamm-mäßig, wie sie dann da verfolgt wurde mit den, mit den Infizierten, diesem Schneehang runter. Trotzdem sind das dann diese Spektakelmomente und das Emotionale und das Herz, also wirklich, weil Staffel 1 für mich, Folge 3 von Staffel 1 ist für mich eine der besten Serienfolgen überhaupt. Und ich finde, das hat Staffel 2 einfach nicht geliefert.
Ja, die Messlatte ist halt auch sehr hoch. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde, Spektakel kann auch ein Selbstzweck sein. Und ich hatte gerade deswegen auch sehr viel Spaß in der zweiten Staffel und viele Momente, in denen ich einfach vor dem Fernseher saß und einfach Spaß hatte und einfach extrem gut unterhalten war und ich liebe diese Welt und Ellie hat mir diesen Spaß an der Serie leider fast geraubt. Es tut mir so leid, das zu sagen. Also diese Ellie. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man diese Staffel an einem Stück guckt, dann kann man da auch eine Menge Spaß mit haben. Und ich bin da gar nicht so krass kritisch, aber ich finde auch, dass diese Staffel einfach sehr viele strukturelle Probleme hat.
Ja. Leider.
Was würdet ihr euch denn von Staffel 3 wünschen? Gerade aus der spielenden Perspektive.
Spannend. Jetzt nicht denselben Weg zu gehen wie das Spiel und jetzt stur Abbys Perspektive auszuerzählen.
Ja, also wagt euch wieder auch mal unabhängig davon, irgendwie vielleicht noch mal eine Folge ganz anders zu strukturieren, wie das in der ersten Staffel gemacht wurde. Und auch vielleicht noch mal neue Figuren zu etablieren, die man noch nicht aus den Spielen kennt. Und einfach mutig zu sein, diese Welt und diese dystopische Welt noch mal mehr zu unterfüttern. Ja. Und auch mehr zu erzählen als dieses so Auge um Auge, Zahn um Zahn ist schlecht. Weil ich finde, das ist was so auserzählt ist. Und klar, das ist auch Teil des Spiels und das sollte auch weiterhin Teil der Serie bleiben, aber es gibt auch mehr als das. Man kann auch noch tiefgründiger da dran gehen.
Ja, insbesondere auch die Momente zwischen Ellie und Dina nicht so albern und
so klamaukig.
Und so klamaukig zu machen. Das ist in den Spielen liebe ich diese Beziehung so sehr und da steckt so eine Tragik drin und ich finde, Dina ist so eine so spannende Figur und die beiden, also diese Liebe zwischen den beiden ist so spürbar und ich mag die so sehr. In der Serie hat es mich stellenweise genervt, wie klamaukig das ist. Und oh, ich werde jetzt Vater! Oder wie Dina dann eine ganze Nacht lang die Waffe auf sie hält. Das sind einfach so Momente, die ich finde, das wird dem Potenzial, was in dieser Beziehung steckt, das wird dem nicht gerecht. Und in der Serie hat es mich genervt, wo es für mich in den Spielen eine der größten Stärken war. Und insbesondere auch, wie die beiden dann zusammen potenziell ihr Leben miteinander verbringen und sowas. Ich hoffe, das machen sie besser in der Serie, als sie es jetzt in Staffel 2 gemacht haben.
Verstehen.
Ja. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen wegkommen von diesem erzählerischen Kniff, Sachen zu zeigen und dann am Ende mit einer Rückblende oder sonst irgendwie zu sagen, haha, war doch anders oder falsch gedacht, Leute. Weil ich finde, das hat sich jetzt so ein bisschen überlebt, muss ich sagen.
Also zum Beispiel?
Also klar, diese Szene auf der Veranda zum Beispiel war jetzt quasi der Höhepunkt, um sowas zu erzählen, so von wegen, hey, es war ein bisschen anders, als ihr dachtet. Und dieser ganze Perspektivenwechsel, der jetzt anscheinend ansteht, ist ja auch dieses, haha, es ist nicht alles schwarz-weiß. Sondern, also ich glaube, ich brauche nicht nochmal hinters Licht geführt werden, so von wegen, die Person hat nur Böses im Sinn, sondern da steckt ja überall, jeder hat seine Beweggründe. So von wegen, das brauche ich nicht mit solchen Kniffen nochmal erzählt bekommen. Also nicht zu viele Zeitsprünge.
Ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil das ist halt einfach eine Konsequenz aus dieser Entscheidung, diesen wichtigen Moment auf der Veranda jetzt schon in Staffel 2 zu packen.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass es narrativ nicht die beste Entscheidung war. Ich weiß, warum sie das machen und sie wollen dieses Highlight in Staffel 2. Und ich bin bei dir, Xenia. Ich finde eigentlich Folge 6 so gut und diese Szene mit Joel und seinem Vater, was es übrigens im Spiel nicht gibt, die finde ich so stark und so gut inszeniert und die hat mich so mitgerissen. Diese gesamte Folge hat mich emotional komplett mitgerissen. Jetzt, ich glaube aber trotzdem so, in der Gesamtstruktur dieser Geschichte war es vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und so, also, die Folge ist einfach so gut inszeniert, dass ich genau wie Xenia da einfach wie so ein kleines Häufchen Elend da lag und einfach total emotional mitgegriffen war. Aber mich gleichzeitig dann im Nachhinein dann auch so ein bisschen gefragt habe, ist das wirklich so nachvollziehbar, dass Ellie das wirklich innerhalb von einer Minute diese riesige Figurenentwicklung so wirklich auf Teufel komm raus durchmachen muss? Und ich sage halt nein, also es hat nicht so viel, also mir fehlt's da so ein bisschen. Ich glaube, es war keine so gute Entscheidung. Und Neil Druckmann selbst hat das wirklich im Interview quasi dann nochmal bestätigt.
Mhm, ja. Ja, das ist irgendwie nicht so. Ich habe das Gefühl, mir schwant schon, wie die dritte Staffel da sich leer anfühlt an der Stelle. Und das schon zuzumachen, sozusagen, so dieses Joel-Ellie, diese Joel-Ellie-Beziehung, vielleicht ist sie auch nicht ganz zu, also vielleicht wird sie ja auch noch mal in der dritten Staffel in irgendeiner Art und Weise, also sowieso, aufgegriffen. Aber ich finde, das hat sich bei mir nicht gut angefühlt. Und trotzdem will ich aber sagen, es ist auch immer noch Meckern auf hohem Niveau, weil The Last of Us Staffel 2 ist jetzt auch keine schlechte Staffel oder schlechte Serie. Ne, allein das Produktionsvalue muss man hier nochmal loben. Und ich finde auch, dass da waren auch schauspielerische Highlights dabei. Also ich fand Jesse auch ganz toll. Ich fand tatsächlich auch Bella Ramsey hatte Szenen, wo ich sehr beeindruckt war, teilweise auch, wenn man überlegt, wie alt dann immer noch Bella ist. Deswegen,
Ja.
Gut. wollen wir den Deckel zumachen zu The Last of Us Staffel 2 oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee. Also es dauert jetzt 2 Jahre, ne? Bis wir.
Ich hoffe,
Das gar nicht, wie viel lange es genau dauert.
Also spannend ist, dass jetzt eine 4. Staffel zugesagt wurde.
Ach, okay.
Ja, das hat Craig Mazin jetzt offiziell verkündet, dass es eine 4. Staffel geben wird. Er hat gesagt, es wird nicht möglich sein, das in 3 Staffeln auszuerzählen, wobei ich auch da mich frage, warum nicht? Also ich glaube schon, dass das möglich wäre und dass es vielleicht auch klüger wäre. Aber gut, da wird es Gründe für geben, hoffentlich im Writers Room, wo auch immer. Aber
nicht nur Geld.
Ja. Hoffen wir mal, dass es nicht 2 Jahre sein werden, aber ich glaube, es werden 2 Jahre.
Also ich habe gerade mal gegoogelt, TV Movie sagt, obwohl HBO die 3. Staffel bereits im April 2025 bestätigt hat, gibt es derzeit noch kein offizielles Startdatum. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen, was auf eine Veröffentlichung frühestens im Frühjahr 2027 andeutet.
Ja, ich finde auch nicht, dass es so eine gute Entscheidung ist, daraus ein 2-Jahres-Ding zu machen. Ich finde, es hat bei Game of Thrones Staffel 8 Sinn ergeben, weil man daraus eine letzte Staffel machen wollte und da konnte ich es verstehen. Da hat jeder auf diese Staffel gewartet. Wie sie dann war und wie sie es gelöst haben, ist halt eine Frechheit, ne? Ist klar. Aber also nicht bei The Last of Us Staffel 3. Also bitte, nicht auch vor allem nach der Rezeption von Staffel 2.
Ich glaube, es gibt nur eine Serie, die es noch schlimmer macht, das ist Stranger Things. Weil da die Protagonisten einfach viel zu alt werden.
Aber das ist ja pro Folge Spielfilmlänge.
Ja,
und da muss man halt auch nochmal sagen, das sind halt auch mehr gefilmte Minuten als jetzt bei The Last of Us Staffel 2. Und ich will jetzt auch nicht so Wutbürger-mäßig sagen, oh, die habt ja nicht richtig hart gearbeitet oder so, sondern es ist einfach eine Entscheidung das zu splitten und einfach ein bestehendes Werk, was ja durchdacht war, das Spiel zu nehmen und dann zwei zu teilen. Und ich finde, da braucht man halt gute Ideen. Und das, finde ich, hat für mich in Staffel 2 nicht so gezogen.
Ey, sorry, aber jede Staffel von Stranger Things knallt halt auch rein. Also Staffel 4 war ein absoluter Hit, finde ich persönlich. Ja. Und hatte viele, also ich glaube, viele Leute waren sehr begeistert von dieser Staffel. Und ich glaube, wenn Staffel 5, auch wenn es lange dauert, wenn die dann kommt, ich glaube, die wird komplett reinhauen.
Ja,
und das Gefühl habe ich halt bei The Last of Us Staffel 3 halt nicht.
Ich auch nicht. So ich bin ehrlich, ich habe irgendwie nicht so Lust auf die Staffel 3. Weil obwohl ich so mich gefreut habe auf Staffel 2, ich bin ein bisschen leer innerlich. Ich bin wirklich so, boah, irgendwie ein bisschen versemmelt. Aber vielleicht bin ich jetzt auch gerade zu negativ. Ich habe gerade gestern erst die letzte Folge gesehen, deswegen. Aber ja, vielleicht sehe ich noch das auch nochmal in einem Monat anders.
Nochmal ein Stück gucken. Guck nochmal Endor.
Ja. Ich guck nochmal Endor. Ja. Oder House of the Dragon Staffel 2.
Oder du gehst ins Kino und guckst die Starts der Woche.
Oh ja. Oh, bevor wir das machen, kann ich aber noch sagen, was mich aufgemuntert hat. Ich wollte noch kurz eine kleine Serienempfehlung reinquetschen.
Ja.
Ich habe eine Comedy-Serie auf Amazon Prime gesehen, Overcompensating. Habt ihr schon mal davon gehört?
Nee. Overcompensating.
Genau, auf Deutsch Überkompensation. Das ist eine Comedy-Serie, die ist gerade gehypt, auch auf Social Media, von Benito Skinner, heißt der Gute. Und er spielt auch die Hauptrolle. Den kennen vielleicht einige als Comedian. Benny Drama ist da sein Pseudonym. Mhm. Und er spielt einen ehemaligen Highschool-Football-Spieler, der jetzt aufs College geht und insgeheim schwul ist und das nicht richtig raushängen lassen will und deswegen überkompensiert, wie der Name schon sagt. Okay. Und die Serie ist gewöhnungsbedürftig für alle, die so dieses Millennial-Cringe, kennt ihr das, nicht mögen? So ein bisschen dieses campy, so diese campy tonale Stimmung von so Jennifer's Body und sowas. Also so dieses
übertrieben.
Absichtlich, übertrieben, gekünstelt, auch vom Schauspiel her und für alle,
absichtlich kitschige.
Absichtlich kitschige. Und für
Millennial-Ding?
Ich habe diesen Begriff mal auch in einer Review gesehen, dachte, das passt ganz gut, weil der ganze Cast ist auch Millennial von der Generation her. Absichtlich sind die zum Beispiel alle über 30, das sieht man auch, und die spielen dann einfach College-Studenten.
Dieses Ding, okay, der ist eigentlich, genau.
Ja, und ich finde aber persönlich, dass die Serie mega gut funktioniert, für all die, die so Stoffe mögen. Also sowas wie Bottoms auch. Kennt ihr Bottoms? Diese Horrorkomödie. Mhm. Und für all diejenigen, die sowas lieben, guckt euch die 8 Folgen auf Prime an. Mhm. Es ist immer so eine halbe Stunde. Und was für mich die Serie noch mal stärker gemacht hat, außerhalb dieses Comedy-Aspekts, ist, dass sie auch so richtig Herz hat. Und es geht am Ende eigentlich auch um eine Freundschaft. Mhm. Und das fand ich sehr schön.
Schön, sehr schön. Auch schön, für manche vielleicht, ist, dass jetzt im Kino gestartet ist, der neue Wes Anderson-Film mit Benicio del Toro in der Hauptrolle, der phönizische Meisterstreich. Und Alper, du hast den Film gesehen.
Ich habe ihn gesehen.
Erzähl uns doch mal, worum geht's, und dann natürlich auch, kannst du das empfehlen?
Ist der Film so kompliziert wie der Titel?
Ja, ist er. Es geht um ein Strukturprojekt im Nahen Osten, bin mir gerade nicht mehr sicher. Es geht um einen Geschäftsmann, gespielt von Benicio del Toro, der Deals mit der Rüstungsindustrie und der Luftfahrtindustrie eingeht, um dieses Strukturprojekt zu verwirklichen. War es ein Damm, war es eine Brücke? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Es ist strukturell so in dem Film, dass er einfach von Person zu Person geht, um Geld zu sammeln. Und eine Figur ist in typischer Wes Anderson-Manier schrulliger als die vorherige. Emotional geht es aber vor allem um die Beziehung zu seiner Tochter, die Nonne ist. Und die reist mit, und begleitet werden die beiden von ihrem Lehrer, den er eingestellt hat, dem Privatlehrer, gespielt von Michael Cera, der einen Lehrer in, wie war das, Insektenkunde oder sowas verkörpert. Okay. Es klingt schon alles sehr nach Wes Anderson, und jetzt könnte man mir sehr, sehr übel anrechnen, wie kann das sein, dass du das nicht weißt, ob das jetzt eine Brücke ist oder ein Damm oder was auch immer. Aber es spielt halt wirklich, wirklich, wirklich keine Rolle in dem Film. Und ich gehe sogar ein Stück weiter und sage, es ist für die allermeisten, vor allem, ich habe den Film im Originalton gesehen, es ist halt teilweise in klassischer Wes Anderson-Manier, man kann dem nicht folgen und man soll dem auch nicht folgen. So by design, sagt man auf Englisch. Also das ist auch die Intention. Das ist gar nicht so gewollt, dass man da so direkt das Ganze durchblickt. Ja, ich habe das schon oft gesagt. Ich glaube, in meinem Leben werde ich kein Wes Anderson-Fan mehr. Ich war's nie und ich werde es auch nicht sein. Ich fände es auch mal spannend, so für einen Tag so eine Fliege an der Wand von einem Wes Anderson-Set zu sein.
Das wiederum ein krasser Wes Anderson-Film.
Bitte?
Das wäre wieder ein krasser Wes Anderson-Film, so eine Fliege an der Wand von einem Dreh.
Wes Anderson-Film.
Ja, genau.
Das wäre mega Meta. Ja. Das wäre super spannend.
Ich hoffe, er hört diesen Podcast.
Ja, aber die Sache ist, weil ich glaube, er sagt seinen Schauspielenden einfach so, ey, rede so schnell du kannst, so monoton du kannst. Weil das ist halt dieser Film, diese Figuren sind einfach, sprechen, gerade im Originalton, ich weiß nicht, wie es in der Synchro ist, extrem schnell. Und ich will gar nicht sagen, also ich finde, es wird auch oft zu sehr auf Wes Anderson rumgehackt, so von wegen, dass er nur noch sein Style wäre und überhaupt keine Substanz hätte. Das finde ich, also gerade in seinen Frühwerken stimmt das gar nicht. Auch Grand Budapest Hotel finde ich emotional auch sehr stark und hat eine Menge Substanz. Und auch zum Beispiel so ein Film wie French Dispatch ist eine Liebeserklärung an, an wertvollen Journalismus und so. Und ich finde, da steckt eine Menge Herz drin. Und es wird zu selten auch über das Writing von Anderson gesprochen, weil Wes Anderson ist halt wirklich gerade durch die sozialen Medien berühmt geworden für seinen unverkennbaren Stil.
Ja, also die Ästhetik, ne? Also es auch ein Social-Media-Trend alleine schon gewesen.
Ja. Zum letzten Film war das ja auch ein großer Trend. Das war, wie hieß er denn?
Asteroid City.
Genau, genau, genau. Aber der kam auch, glaube ich, schon nicht mehr so gut an, tatsächlich. Nee. Also generell sind die ja nicht gerade die größten Publikumslieblinge, die Filme. Also die sind immer ganz so im mittleren, oberen Bereich.
Also er hat halt eine sehr eingeschworene Fangemeinde.
Ja. Ich glaube aber auch sowas wie Fantastic Mr. Fox oder Moonrise Kingdom wird ja immer wieder so zitiert. Und gerade bei so Cineastinnen ist das ja ganz hoch im Kurs. Aber ich würde auch sagen, dass so French Dispatch, wo ich ihm auch noch was abgewinnen konnte, aber ich den auch schon sehr konfus fand, und Asteroid City, da waren die Kritiken auch bei dem, ne, könnte man ja auch sagen, gehobenen Kann-Publikum, eigentlich die Zielgruppe für einen Wes Anderson-Film, nicht mehr so positiv. Hm. Ist das jetzt bei dem neuen Phönizischer Meisterstreich, war das ähnlich?
Wo du Cannes gesagt hast, ich war ja dort und bin allerdings nach der ersten Woche abgereist.
Weil dann Wes Anderson kam.
Genau, als der Film seine Premiere in Cannes hatte. Das heißt, ich konnte den gar nicht, leider nicht mehr mitnehmen. Ich habe dann aber von Leuten, die noch dort waren, mitbekommen, dass in den ersten Vorführungen sogar geboot wurde.
Krass,
das ist schon
krass.
Ja. Also es ist aber auch heftig für Cannes-Verhältnisse, finde ich. Ich muss sagen, ich kann das, ich gehe jetzt mal auf so eine ganz andere Ebene und bin jetzt mal so super subjektiv. Emotional hat dieser Film gar nichts mit mir gemacht. Ich finde dafür, dass Wes Anderson sonst so ein kreativer und außergewöhnlicher Filmemacher ist, steckt hier so wenig drin, dass mich noch in irgendeiner Form überraschen konnte. Also das ist dieser Vorwurf, den hört Wes Anderson aktuell wahrscheinlich oft, dass er nur noch sich selbst parodiert oder nur noch irgendwie
so ein bisschen
gefangen in seinem eigenen Stil ist.
Bisschen Tim Burton, der Fluch.
Ja.
Ruf von Tim Burton hat immer seinen gleichen Stil so ein bisschen. Und
ja. Ich sehe die Parallele komplett, muss ich sagen. Also dieser Film hat immerhin noch so biblische Zwischenstücke. Also die Figur von Benicio del Toro macht definitiv so eine spirituelle, emotionale Reise durch, die ihn wieder mit seiner Tochter verbindet, weg von diesem hochkapitalistischen Thema als Businessman. Und da halt sogar, da werden so ganz viele verschiedene Geschichten oder Momente aus der Bibel verarbeitet in so sehr Wes Anderson, Neskin.
Klingt aber auch schon so arschüberladen. Ne? So richtig so, oh Gott, natürlich kommt noch die Bibel ins Spiel.
Ja, das ist auch eine Kritik, die ich gegenüber diesem Film auch unterschreiben würde. Ich finde sogar, dass einige der Bilder, so insbesondere das Basketball, es gibt so ein Basketball-Match mit, ich glaube sogar gegen, gegen
Moses versus.
Nee, aber Bill Murray und Tom Hanks spielen so zwei, nee, sorry, nicht Bill Murray, Bryan Cranston und Tom Hanks spielen so ein Zweiergespann, so Gegenspieler von ihm. Und die haben dann so ein Basketball-Match. Ich finde, dass das gar nicht schön aussieht. Also auch da war ich teilweise von der Kameraarbeit so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Weil man auch sagen muss, der hat zum ersten Mal wohl mit einem anderen Kameramann als in den letzten Film zusammengearbeitet. Ich finde den Film, wie jeden Wes Anderson, so aus einer technischen, inszenatorischen Perspektive unheimlich beeindruckend. Und auch die Musik von hier Alexandre Desplat finde ich toll. Aber mich hat wirklich in keinem Wes Anderson-Film die Handlung dermaßen nicht bekommen. Diese politisch-wirtschaftliche Verstrickung, der man halt nur so schwer folgen kann. Aber es ist wie so eine Varieté-Show. Also du hast so verschiedene Szenen, die du ganz, die dir wirklich die Schuhe ausziehen. Aber das ergibt für mich halt kein rundes Ganzes. Und am Ende ist das für mich halt auch persönlich kein positives Filmerlebnis, weil ich nicht finde, dass er sich in seinem Stil irgendwie besonders weiterentwickelt hätte, während er das halt in Grand Budapest Hotel schon perfektioniert hat. Und alles, was danach kam, ist, finde ich, nur noch so ein müdes Abziehbild von Grand Budapest Hotel. Ich kann auch einem Film wie The French Dispatch viel abgewinnen, aber es ist, also irgendwie macht das nichts mit mir. Und ich finde auch, dass die Gags nicht gezündet haben. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Running Gag, den ich, also wo jedes Mal, als er kam, haben sich bei mir so die Zehennägel aufgerollt. Benicio del Toro reist, also seine Figur, wie hieß die, Sasa, Sasa, so ist auf jeden Fall der Vorname.
Die TikTok-Tänzerin.
Ja, nee. Okay. Der reist halt die ganze Zeit mit so einem mit so einer Kiste herum, in der so besonders schöne Handgranaten drin sind. Und er bietet jeder Person an, sich eine Handgranate zu nehmen.
Ah.
Take a grenade.
Okay, das klingt so ein bisschen silly. Ich finde es eigentlich ganz lustig.
Ja, vielleicht findest du es witzig, okay. Aber es ist also, dieser Gag wurde so dermaßen überstrapaziert in diesem Film,
okay,
und kommt halt so alle 10 Minuten. Und ich fand es wahnsinnig. Bei mir hat dieser Gag nicht gezündet. Was viel mehr gezündet hat, war, wie er die. Stimmt, Handgranaten. Ja. Aber auch was die Brutalität angeht. Also, es gibt teilweise so erstaunlich brutale, blutige Momente.
Ach krass, das kennen wir ja gar nicht von
ihm. Man sieht im Trailer ja auch Benicio del Toro so richtig mit so einem zerschlagenen Gesicht irgendwie rumlaufen.
Ja.
Schön zentral in der Kamera.
Genau.
Das finde ich spannend, weil das ist ja was ganz Gewalt. Neues für ihn.
Deswegen, vielleicht ist es ein Film, für den man einige Rewatches braucht. Also um die Handlung so komplett zu durchblicken. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, die meisten werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn sie sagen, es ist so ein sehr sehr konfuser, sehr verstrickter Plot mit schrulligen Figuren, die aber einfach nur weird und schräg miteinander reden, so ganz monoton. Es ist halt ein Wes Anderson durch und durch. Also wenn man auch die vorherigen Filme mochte, also allen voran French Dispatch und Asteroid City, dann wird man wahrscheinlich auch wieder diesen hier mögen, weil Wes Anderson weiterhin sein Ding durchzieht. Ich hatte aber auch immer so ein bisschen das Gefühl, Wes Anderson hat an dem Film mehr Spaß als ich.
Ja, vielleicht kann sich das halt leisten, ne?
Ja, ich will
ihn. Ich finde logischer Schluss auch aus so einer Popularität, dass du dir irgendwann vielleicht denkst, als Filmemacher, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, so ein großes Publikum zu catern. Jetzt mache ich irgendwie einfach mein Ding und ihr könnt gucken, wo ihr bleibt. Also ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber so, finde ich, hat sich Asteroid City für mich angefühlt.
Ja, und so ähnlich ist es bei mir mit Phoenician Scheme, also der phönizische Meisterstreich.
Was ist denn überhaupt der phönizische Meisterstreich? Was ist das überhaupt? Also ich check das, glaube ich, schon allein vom Titel her gar nicht. Also ist dann der phönizische Meisterstreich sozusagen der Meisterstreich, ist das von Sasa, also diesem Unternehmer?
Ja.
Ach so.
Ja, okay. das ist der Gedanke.
Ah, ja.
Wenn da ein doppelter Boden drin steckt, der sehr wahrscheinlich drin steckt, ich habe das gerade im Kopf nicht parat.
Und phönizisch, sorry, ich fühle mich auch dumm. Also,
Phönizien.
Phönizien. Ah ja, ja, ja. Okay.
Genau.
Alles klar.
Das ist ja die Gegend.
Ja, genau. Maris, es ist Phönizien.
Das hauchdünne Eis des Halbwissens, auf dem ich mich gerade.
Zum Glück habe ich keine Geografie, irgendwie keine Geografin. Das ist eine Gegend, die noch existiert, oder?
Vielleicht könnten wir Jonas fragen.
Nee, das ist historisch.
Ach, es ist historisch. Achso, alles klar.
Phönizien.
Das ist das heutige. Was ist der Name? Also, es ist so Syrien, Israel, Libanon.
Oh, wow, okay.
Da gab es die Phönizier. Die, glaube ich, als erster die Schriftsprache oder sowas.
Ja, okay. Irgendwer wird es bestimmt besser wissen in den Kommentaren, deswegen.
Boah, also da bin ich.
Hör es doch einfach mal auf.
Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich Phönizien erklären muss.
Sorry, ich habe uns hier auch richtig reingeritten.
Kalterwisch, lass uns einfach schnell weiterspringen.
Ja,
genau. Wir wechseln die Gegend.
Ich will noch gerade, das Fazit aussprechen. Yes. Ich war nie ein Wes Anderson-Fan und konnte mit dem Film noch weniger anfangen als mit vielen anderen Filmen von ihm, die ich nicht mag, mit denen ich persönlich nichts. Aber ich saß wirklich im Kino und hatte diesen langen Moment, in dem ich mich fragte, bin ich gerade das Problem? Und ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen finden keinen emotionalen Zugang zu den neueren Filmen von Wes Anderson. Es gibt aber ganz im Gegensatz dazu viele Wes Anderson-Fans, die, glaube ich, auch bei diesem Film wieder komplett aufgehen werden, weil es halt wieder dieser Stil ist. Und das ist handwerklich wieder so grandios gemacht in den allermeisten Szenen. Und ja, also auch Michael Cera ist so herzallerliebst in diesem Film. Ist so ein, also wirklich das der hat einfach auch in die vorherige Filme gehört von ihm, der passt da so rein wie die Faust aufs Auge. Also ich glaube, wenn man Wes Anderson Fan ist und diesem Film und diesem Look und diesem Stil was abgewinnen kann, dann wird man auch diesen hier mögen. Ich bräuchte vielleicht noch einen Rewatch, um irgendwie mit dieser spirituellen Reise der Hauptfigur irgendwie, vielleicht braucht es noch einen Rewatch. Aber ist das ein Qualitätsmerkmal? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist ein schwer durchdringbarer Film. Ich glaube, darauf kann ich mich festlegen.
Hm. Okay. Wie ist es bei Karate Kid Legend? Ist der schwer durchdringbar?
Das
fragen wir Jonas.
Jonas war im Kino und hat sich den neuesten Teil von Karate Kid angeguckt.
Ich finde es so lustig, dass wir jetzt eben über der phönizische Meisterstreich gesprochen haben. Und jetzt kommt Jonas und erst so, ich habe Karate Kid Legends.
Aber Jonas, erzähl uns kurz was über Phönizien.
Phönizien?
Ja, weißt du was über Phönizien?
Phönizische Kultur, Mittelmeerraum, auf dem Gebiet, wo heute Israel liegt. Mhm. Ist das richtig?
Wow. Das habe ich ihm richtig gesagt.
Ja. Aber Jonas hat nicht gegoogelt.
Jonas, unser Lexikon.
Oder er hat uns belauscht und schnell gegoogelt.
Ja, genau.
Unser historischer Atlas.
Aber wir gehen nach Peking.
Boah, dieser Sitz ist voll vorgewärmt.
Wir gehen nach Peking, denn da spielt Karate Kid Legends. Das ist übrigens das Prequel zu Karate Kid Bloodlines, der nächste Teil wird, weil danach kommt Lenny Leggins wäre super in Karate Kid, aber Karate Kid Leggins.
Boah, Lenny könnte niemandem was zur Erde tun, ich glaube nicht. Der würde niemanden schlagen.
Doch, wenn er seine Leggins anzieht.
Er würde uns verteidigen.
Ja.
Ja, okay, das vielleicht.
Es geht um das originale Karate Kid, wenn ich das richtig sehe. Also Daniel, der nach Peking reist und da auf Jackie Chan trifft, der einen neuen Schüler hat. Jonas.
Fast. Nee, ja. Es mixt diese beiden Karate Kid-Reihen. Es gibt ja die eine mit Daniel LaRusso. Mhm. Daniel LaRusso, die drei Karate Kid-Teile, die in San Francisco spielen. Und dann gibt es ja noch aus dem Jahr 2010 einen mit Jaden Smith und Jackie Chan.
Ja.
Und dieser Film mercht diese beiden Welten miteinander zusammen, erklärt das dann auch mit hier. Die kämpfen ja Kung Fu in also Jackie Chan.
Gar kein Karate.
Genau, gar kein Karate. Und die erklären das dann immer mit, es sind beides Äste von einem Baum. Also es hat so eine Gemeinsamkeit und das versuchen die auch in dem Film immer auch so zu erklären. Und es geht um den Neffen von Jackie Chans Figur. Und dieser Neffe heißt Li Fong und der zieht mit seiner Mutter nach New York. Und kommt in ein komplett neues Leben rein und muss da erstmal zurechtkommen. Und so das erste Drittel des Films beschäftigt sich eigentlich nur damit, so wie er da ankommt, wie es in der Schule ist, wie er dann plötzlich ein Mädchen trifft und sich in sie verliebt und wie toll das alles ist. Und dann die anderen zwei Drittel des Films rast dieser Film wahnsinnig schnell auf ein Ende zu, weil es gibt da so ein großes Turnier, das Five Boroughs Turnier. Und eigentlich will er da nicht antreten. Und weil das auch seine Mutter ihm immer anbläut, weil sein Bruder auch gestorben ist bei einem Kampf oder nach einem Kampf, dass er nicht mehr kämpfen soll. Und ich finde, das ist so der Film hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Gerade wenn es an die Kampfsequenzen geht, da gibt es nicht so viele, wie ich mir das gewünscht hätte. Das ist echt ein bisschen rar gesät. Hm. Wenn die aber mal vorkommen, macht es richtig Spaß. Ansonsten mochte ich auch die Hauptfigur sehr gerne, Li Fong. Das ist ein sehr sympathischer Schauspieler. Und seine Love Interest, so die Chemie zwischen den beiden, war auch richtig schön. Und zu sehen, wie die in New York zusammenwachsen. Aber das wird dann relativ schnell so beiseite geschoben, weil dann geht es dann plötzlich um so einen großen Konflikt.
Ich bin hier für die Liebesgeschichte. Ich will keine Kämpfe.
Ja, der Film hat mich tatsächlich auch in einem anderen Film, wenn er dich vor kurzem gesehen hat, und zwar Kung Fu in Rome. Der so ein
von dem
bisschen ähnlich ist.
Ja,
aber da gab es noch ein bisschen mehr zu fighten. Egal, wo war ich stehen geblieben?
Das fandest du stark, den Hauptdarsteller?
Genau.
Li Fong?
Genau. Und was soll ich noch zu sagen? Ich finde es leider, dass der halt so gegen Ende hin sehr viel dann, was der anfangs aufgebaut hast, einfach so beiseite liegen hat lassen und dann einfach nur zu dem Kampf wollte. Das wurde dann sehr schnell gerusht auch so. Das letzte Drittel war echt so zack, 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 zack. Normalerweise mag ich das ja, aber ich finde, die waren ein bisschen zu schnell unterwegs und so ein paar Konflikte, die zwischendurch aufkamen, wurden dann überhaupt nicht mehr behandelt. Zum Beispiel, dass er gar nicht so gut bei den Uni-Vorbereitungen ist, bei diesen SATs, ich weiß weiß auch nicht, wie das in den USA ganz funktioniert.
Also so was wie Abi.
Genau, so Uni-Vorbereitung quasi. Ja. Das ist Thema im Film und dann ist es plötzlich auch völlig egal.
Muss ich vorher die anderen Karate-Kid-Filme alle gesehen haben oder reicht das Original und das Jane Smith?
Noch viel wichtiger, was ist mit Cobra Kai?
Was
ist
Cobra Kai?
Also ich habe Karate Kid 1 bis 3 gesehen. Ich habe den Karate Kid gesehen mit Jackie Chan und Jaden Smith. Und ich glaube, man kann den Film auch, also Legends kann man auch ohne beides anschauen. Es gibt hier und da natürlich so ein paar Cameo-Auftritte. Mhm. Die sind dann wahrscheinlich ganz nett, wenn man voll in Karate Kid drin ist. Wie das zusammen verbunden ist, irgendwie mit Cobra Kai, gar keine Ahnung, weil ich habe es nicht gesehen. Aber ich finde, der Film kann auch so für sich stehen.
Mhm. Laut Internet spielt das 3 Jahre nach dem Ende von Cobra Kai und verbindet die beiden Karate-Kid-Filmuniversen mit Cobra Kai. Also es ist quasi der Film,
der... Genau, das ist quasi so dieser Merger-Film.
Zusammen.
Bitte?
Da kommen alle Legenden zusammen.
Da kommen alle Legenden zusammen.
Weil die wahre Legende saß im Kinosaal.
Hurts. Geh jetzt bitte, Jonas.
Thomas von Brodys Filmkritiken.
Oh, genau, bis an Thomas.
Ja, also ist ganz nett. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, tatsächlich.
Vielleicht dann in Bloodline.
Vielleicht dann in Bloodline. Vielleicht nehmen sie sich ein bisschen mehr Zeit dafür.
Ja. Wird viel getreten?
Tatsächlich schon. Und es geht ganz viel um diesen One-Inch-Punch. Wo man so...
One-Punch-Man. Ja. Ich habe ja auch mal gekickboxt. Da kann ja auch noch ein paar Tritte.
Ich werde es sehen. Jonas gegen Xenia.
Was? Ich habe gar nichts.
Hey, du hast jetzt Kendo gemacht.
Dann verkloppe ich Xenia mit einem Holzschwert. Das ist auch fair.
Du bist das Kendo
Kid. Oha, cool.
Kendo Kid gegen, was hast du gemacht? Thai-Boxen?
Kickboxen.
Kickbox-Xenia gegen Kendo.
Was hast du eigentlich erst gemacht, Xenia?
Ja, ich war ein Kind. Ich habe viele Hobbys durchgenudelt.
Hallo, ich habe Karate gemacht.
Oh, du bist das echte Karate-Kid.
Du bist wirklich das Karate-Kid.
Welchen Gürtel hast du geschafft? Gelb.
Was war das? Ja, ich bin über Gelb, glaube ich. Orange bin ich, glaube ich.
Okay, jetzt glaube ich, ist nicht schlecht. Drei?
Oder so? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich war auch jung. Ja. Das ist wirklich lange her.
Ich finde, das ist immer so mein feuchter Traum als Kind gewesen, so krass zu werden, so im Nahkampf. Also, ich meine, von wem?
Im Nahkampf.
Ja, so einfach, weißt du, so ich sehe so unscheinbar aus, aber dann auf dem Schulhof. Niemand kommt mir mehr Szene. Quer.
Aber Moment. Du kriegst doch das so eingebläut auch, wenn du Kampfkunst machst. Korrigier mich gerne. So, das darfst du auf keinen Fall einsetzen.
Nee, mein Sensei hat immer gesagt, verkloppt die Leute, wenn sie dich
dumm angucken. Also wirklich. Das ist ja auch Selbstverteidigung.
Ich habe auch
Hau sie nieder.
Ich hab kein einziges Mal Kumite gemacht. Also Kumite ist der Kampf Mann gegen Mann quasi oder ne, Mensch gegen Mensch. Das waren nur Katas. Also nur die Technik und dann so fest vorgegebene Abläufe. Also es war eher Kampfkunst. Also,
du hattest kein Kumite, du hattest nur Kamm im Tee.
Ich gehe jetzt wieder. Tschüss!
Ich wollte so einen ähnlichen Gag machen, Jonas. Ich habe gesagt, vielleicht ist es ja gar nicht Karate Legends, sondern Karate Leg Ends.
Was?
Sehr gut.
Ja. Der wäre immer noch besser als Kamm im
Bein. Beinameise?
Nein, Leg Ends. Also das Ende vom Bein, also Füße.
Leg Ends. Geht's um so, Stinkfüße beim Karate.
So.
Ich glaube, das sind die härtesten Gegner im Karate, Leute, die mit Käsefüßen kämpfen.
Nach denen.
Mama, Hilfe.
Ja,
Mama, hol mich ab.
Wir sind Comedy Legends.
Ja, Comedy Legends, aber wir sind richtige Clowns. Und so, ein Clown sitzt im Kornfeld.
Das ist das,
ein Clown im Kornfeld.
Marius, das ist das, was man unter Millennial Cringe versteht.
Jetzt wissen wir es. Onkel Jürgen ist eine Legende.
Onkel Jürgen ist eine Legende. Er labert wieder irgendwas. Okay.
Onkel Jürgen.
Kennst du Onkel Jürgen nicht?
Natürlich kenne ich Onkel Jürgen.
Ja, natürlich, aber Xenia, ja?
Natürlich, klar.
Bestes Ende in Ballermann 6, wenn er auf dem Jetski im Rhein ankommt.
Ja.
Okay. Wir reden aber über Clown on a Cornfield.
Ja, das ist ein Film, ein Horrorfilm von Eli Craig, der Tucker and Dale vs. Evil gemacht hat, dem ich sehr, sehr viel abgewinnen kann. Ich liebe Tucker and Dale vs. Evil. Das ist eine der besten Horrorkomödien, die es so gibt. Aber genau, jetzt gerade sorgt Clown on a Cornfield so ein bisschen für Furore. Warum?
Ja, wir haben jemanden reingeschickt, der gerne Leggings trägt. Nämlich Lenny Leggins, und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und
ich habe die noch nicht gehört.
Ich bin auch gespannt. Und hier kommt Lenny Leggins, die Legende.
Clown in a Cornfield liefert euch exakt das, was der Titel verspricht: nämlich einen Killer-Clown im Maisfeld, und der versetzt eine ganze Kleinstadt in den USA in Angst und Schrecken. Das ist überhaupt nicht einfallsreich und gar nicht bahnbrechend. Aber ich finde auch, manchmal braucht man ja auch gar nicht die ganz krassen neuen Ideen, um einen spaßigen, cuten, kleinen Horrorfilm mit nur 90 Minuten zu erzählen. Denn das alles ist A Clown in a Cornfield. Der macht wirklich Spaß und auch, wie gesagt, mit 90 Minuten ist das Ding schnell gegessen. Und für so Scream-Fans wie mich, die voll Interesse daran haben, so dieses Rätselraten, was hat es mit diesem Clown eigentlich auf sich, wer steckt da hinter der Maske, dann macht das ultra viel Spaß. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, weil der Regisseur ist Eli Craig, der hat hier Tucker and Dale vs. Evil gemacht und damit ja praktisch so das Slasher-Genre einmal auf links gedreht und so eine Persiflage gemacht. Ganz so intelligent und cool ist Clown in the Cornfield dann nicht, aber immer noch ein netter Filmabend. Und ich finde Killer Clowns ziehen immer, weil die sind fucking gruselig.
Ja, danke, Lenny.
Kennt ihr noch die Killer-Clown-Epidemie von so 2020? Ich habe gerade, bevor Lenny angefangen hat zu reden, das war so ein richtig dummer Gag in meinem Kopf, aber irgendwann müssen wir das mal machen, dass wir so eine Memo aufnehmen und dann einfach so, weißt du, so nichts sagen, sondern einfach nur, man denkt, das ist so eine lange Video und dann ist man so.
Oder einfach nur reinhauchen oder
ja,
so.
Genau, das wäre funny.
Ich habe mich eben schon gefragt, warum du lachst, als Lenny spricht. So
nee, ich habe gerade so in meinem Kopf. Also Lenny ist einfach fucking witzig, aber unabhängig davon habe ich einfach über den Witz nachgedacht.
Warum du da einfach Pedro-Pascal tausendfach auf deinem Bildschirm hast, gerade so. Okay. Einfach so, mir ist langweilig. Ich google einfach Bilder von Pedro Pascal.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe einmal kurz auf deinem Bildschirm geguckt, das ist einfach Google-Bildersuche okay. Pedro Pascal. Okay.
Und vor allem erst Clowns und dann Pedro Pascal.
Ich muss mich rechtfertigen. Ich habe eben mit unserer Praktikantin Rosa vor unserem Podcast gesprochen, weil ich brauche ein neues Hintergrundbild für meinen Laptop und dann habe ich Pedro Pascal gegoogelt. Naja, okay. Killer Clown, ja, cool, das klingt doch mega. Danke, Lenny, für deine Memo.
Wie souverän du es wegmoderiert hast.
Auch seit gestern im Kino dieser Film könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr auf kurze, knackige Horrorfilme zu stehen scheint.
Ey, und wir haben noch eine Sprachnachricht am Start, auch direkt aus dem Team. Wir werden auch natürlich wieder öfter mal Sprachnachrichten von der Community, aber es ist halt weniger geworden und vor allem oft doppeln sich auch Fragen und so weiter, deswegen schickt uns gerne
mal wieder was.
Kreative Sprachnachrichten. Ja. Hier, die Goldene Palme wurde nämlich vergeben, also Cannes ist ja vorbei seit letztem Samstag und es gab einen sehr besonderen iranischen Filmregisseur und Filmemacher Jafar Panahi, der mit Filmen wie Taxi Teheran oder auch Der Kreis berühmt geworden ist, der im Iran sehr kontrovers die Regierung hat auf jeden Fall sehr viel gegen ihn. Auf jeden Fall sein Film It Was Just an Accident oder Ein einfacher Unfall auf Deutsch hat die Goldene Palme gewonnen. Ich finde es sehr schade, weil ich Sound of Falling, also In die Sonne schauen, den deutschen Film so geliebt habe. Der hat den Kritikerpreis immerhin oder einen der Kritikerpreise gewonnen, aber ja, der Hauptpreis ging an Jafar Panahi und unser lieber Kollege Marc hat sich das angesehen und hat dazu auch was mitgeteilt. Und ich habe die Sprachnachricht schon gehört und ich finde das sehr, sehr aufschlussreich und sehr toll, was er da gesagt hat. Und deswegen möchte ich das unbedingt heute hier auch mal abspielen für euch.
Hau raus.
Ich habe den Gewinner der Goldenen Palme auf dem Festival in Cannes gesehen. Der deutsche Titel ist Ein einfacher Unfall und darum geht es um ehemalige Gefangene des iranischen Regimes, die einen Mann kidnappen, von dem sie glauben, dass er sie im Gefängnis gefoltert hat. Es geht dabei vor allem um die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, Rache auszuüben. Im Kern also wirklich harter Tobak. Der iranische Regisseur Jafar Panahi inszeniert es aber mit einer Leichtigkeit. Und der Film hat wirklich viel Herz und Humor und großartige Figuren, die alle sehr gegensätzlich sind. Dass der Film gewonnen hat, ist etwas ganz Besonderes, denn es ist ein iranischer Film, der aber im Kern sehr kritisch gegenüber der Regierung ist, so wie auch seine anderen Filme. Und wegen seiner Kritik am Regime war er auch schon oft im Gefängnis und wurde sogar zu einem 20-jährigen Berufsverbot verurteilt. Daher macht er seine Filme auch im Geheimen. Panahi ist vielleicht einer der mutigsten Filmemacher unserer Zeit und der Gewinn ist auf jeden Fall ein Statement und ich freue mich einfach sehr, dass Ein einfacher Unfall gewonnen hat, denn für mich ist das vielleicht sogar der beste Film des Festivals gewesen.
Sehr schön. Ja, das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Also It Was Just an Accident oder Ein einfacher Unfall als ganz großer Filmtipp. Aber ich meine, der hat die Goldene Palme gewonnen. Ich habe ihn leider nicht sehen können, als ich da war. Das war auch nach meiner Zeit, aber
Und Neon hat ja wieder die Rechte in den USA. Und das wäre ja auch wie bei Anora. Letztes Jahr ist dann jetzt schon wieder ein Neon-Film prämiert worden. Vielleicht gewinnt der Film ja auch den Oscar, den Auslands-Oscar. Ich würde es dann gönnen.
Ja.
Aber ich bin auch sehr gespannt drauf. Klingt sehr cool.
Dieser Podcast steht unter dem großen Thema Rache.
Ja, das stimmt. Auch da, Rache. Und Das muss, daran musste ich auch denken. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung.
Cinema Strikes Back, ne?
Ja, wo wir beim Thema Rache sind.
Schließt sich der Kreis.
Eben. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Meinungen unserer Community, wie die so The Last of Us fanden. Also schreibt das bitte mal in die Kommentare oder wir machen das sicherlich auch in Spotify zum Beispiel als Frage. Also das würde uns sehr interessieren.
Und schreibt auch mal dazu, ob ihr auch das Spiel gespielt habt oder ob ihr eher dann casual Serienfans seid.
Genau. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis okay, dann.
Ciao. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation Xenia Popescu, Marius Stolz, Alperka Turfan. Redaktion Marius Stolz. Aufnahme und Schnitt Rosa Husemann. Grafik und Design David van Steppold. Setbau und Design Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen.
Das war ein Podcast von Funk.